Und da kann man wirklich cross-industry drauf gucken, dass das etwas ist, was die Firmen schon sehr, sehr stark beschäftigt, weil es eben auch viele Kernprozesse ihrer Unternehmen betrifft.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind und uns heute zuhören. Mein Kollege Thomas Lecht und ich waren vor ein paar Tagen auf den Strategietagen in Bensberg zum Thema Information Technology. Und da sind sehr viele Themen begegnet, die die Branche gerade beschäftigen. Sehr viele IT-Entscheider waren dort. Wir haben dort Gespräche geführt. Und diese Gedanken, diese Themen würden wir gerne im Rahmen dieser Episode mit Ihnen mal teilen heute und so ein paar wichtige Erkenntnisse aus unserer Sicht diskutieren. Also bleiben Sie dran, es wird spannend und wir freuen uns auf die Episode. Thomas, schön, dass du dabei bist. Vielleicht zu Beginn zwei, drei Sätze zu dir, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist und was du bei uns tust.
Ja, vielen Dank, Christian. Es ist schön. Es ist jetzt mein dritter Podcast. Aller guten Dinge sind drei. Insofern kennen mich vielleicht auch schon Einzelne. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin als Managing Director bei Corivus zuständig für den Aufbau des Financial Services Bereiches, also alles rund um Banken, Versicherung, Asset Manager und für die Region Frankfurt und Umgebung. Und da treibe ich mein Unwesen.
Sehr schön. Also wenn jemand da mal Bedarf hat, einfach kurz anrufen. Thomas, wir waren in Bensberg, haben die Branche mal zwei, drei Tage getroffen. Und was waren aus deiner Sicht so mal zusammengefasst die Top-Themen, die die IT-Entscheider gerade umtreiben?
Also ja, würde ich versuchen, mal ein bisschen abzuschichten. Wir haben natürlich viele Einzelgespräche geführt. Da waren die Themen ein bisschen anders gelagert. Aber wir haben auch viel im Plenum diskutiert. Und da war natürlich das beherrschende Thema, wie heute überall, künstliche Intelligenz. Jeder Vortrag ging eigentlich tatsächlich auch in Richtung künstliche Intelligenz und wie man sie für sich nutzbar machen kann. Das war also ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Wobei ich sagen muss, ja, ich habe so den Eindruck, wir stehen da noch am Anfang der Entwicklung. Da gibt es noch keine tatsächlich abschließende Meinung zu. Alle wollen auf den Zug irgendwie drauf. Keiner weiß so recht, was sind die Do's und Don'ts. Und insofern kann man sich vorstellen, dass da die Redebeiträge sehr kontrovers waren teilweise. Und das hat schon Spaß gemacht, dazu zu hören, muss ich sagen.
Allerdings, also würde ich unterstreichen wollen. Ne? Ich meine, in nahezu jedem Vortrag war das Wort KI versteckt. In, glaube ich, den wenigsten war wirklich echt KI drin. Ne? Viele haben das Bild gelabelt und es sind vielleicht auch statistische Themen hinten dran oder ein bisschen Automatisierung von bestimmten Prozessen. Wie du sagst, ich glaube, wir stehen da am Anfang und viele Unternehmen tun sich schwer damit, mal zu überlegen, welche Probleme sie tatsächlich haben, die mit KI gelöst werden können. So der erste Schritt. Und von daher bin ich da bei dir. Da gibt es noch einiges zu überlegen.
Genau. Aber ansonsten fand ich auch insbesondere es sehr, sehr interessant, worum sich so die Einzelgespräche auch gedreht haben. Also was mir aufgefallen ist in mehreren Kundengesprächen, ist, dass tatsächlich das gute alte Thema Portfolio-Management nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also ich hatte in vielen Gesprächssituationen so den Eindruck, dass sie gesagt haben, oh, eigentlich haben wir da Schwierigkeiten, unser Projektportfolio genau zu greifen. Wir haben Schwierigkeiten, die richtigen Priorisierungsentscheidungen zu treffen. Also so klassische Projektportfolio-Themen und selbst die einfachsten Prozesse wurden da teilweise nicht eingehalten. Also so viele Kunden haben bestätigt, dass sie da eigentlich keine wirkliche Governance zu haben, wie das zu funktionieren hat. Oder sie eine Governance haben, die sie dann aber dann doch wiederum nicht leben. Ja, und teilweise auch von oben, vom Vorstand dann natürlich auch mal Dinge reinregiert werden und dann alles umpriorisiert werden muss. Und mit welchen Kriterien man das dann tun kann und sowas, das waren interessante Gespräche. Da glaube ich, ist tatsächlich noch einiges an Potenzial zu heben.
Ja, das kommt mit Sicherheit auch aus dem Punkt, dass man natürlich vielleicht die Budgets zusammengestrichen hat und da entsprechend auch priorisieren muss, möchte. Und wie es denn dann so ist, im Rahmen der kurzen Zeiten, der kurzen Entscheidungszyklen, im Eifer des Gefechts, vergisst man vielleicht auch ganz gerne mal die Prozesse, die man sich auferlegt hat im Bereich Portfolio-Management, um zu priorisieren, um auch da geordnet durch die Themen durchzugehen. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Aspekt, der mit reinspielt. Ne? Also da gibt es einfach Mechanismen und Instrumente, die man anwenden kann, auch die sehr pragmatisch anwendbar sind, die man da wieder ins Leben rufen kann, um wirklich auch eine saubere Priorisierung und auch Abstimmung, Kommunikation herbeizuführen.
Ja, also was ich tatsächlich ganz spannend fand, ist, dass die meisten, wenn sie Budgets zusammenstreichen, das glaube ich auch, dass das einer der Gründe ist, warum da so viel Bewegung reinkommt momentan. Aber es ist interessant zu sehen, dass dann vor allem anhand der Budgetzahlen priorisiert wird. Also was ist der Aufwand eines Projektes? Und es wird häufig dann so ein bisschen außer Acht gelassen, was ist denn der Nutzen? Also so eine kleine Matrix zu sagen, auf der einen Achse habe ich den Aufwand der Projekte, auf der anderen Seite das Nutzenpotenzial des Projektes. Selbst solche Sachen werden dann nicht mehr angewendet, sondern vor allem auf die Budgets geguckt. Und ja, das birgt natürlich die Gefahr, dass ich eigentlich falsch priorisiere. Das ist tatsächlich ein Sidefinding gewesen von mir, dass da offensichtlich viele mitkämpfen mit solchen Prozessen.
Ja, um es nochmal konkreter zu machen, ich hatte zwei Gespräche, da ging es darum, dass man auch Projekte tatsächlich gestoppt hat, die eben Voraussetzung sind für die Zukunft, ne? Also Stichwort technische Schulden. Da wurden Themen, die jetzt eben nicht direkt einen Business Case haben, sondern einfach nur Geld kosten, wurden eben gestrichen. Und das Thema kommt natürlich zurück in ein, zwei Jahren, ne? Wenn dann die Wirtschaft anläuft, wenn die Budgets wieder dicker werden, wenn man Innovationsprojekte machen möchte, dann hat man diese Baustelle weiterhin im Keller liegen.
Ja, und insofern ist es tatsächlich momentan verwunderlich, dass so sehr auf die Budgets und nicht so sehr auf die Nutzenseite von Projekten geht.
Ja, das stimmt. Das zieht sich durch. Was waren denn noch so Themen? Also ich hatte mal auf die Agenda geguckt. Das Thema Transformation, großes Buzzword, was natürlich überall drauf stand, direkt gefolgt eben von KI. Und das Thema Organisationsbeschleunigung war schon ein Thema.
Ja, das war tatsächlich ein Thema. Es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Kunden, habe ich festgestellt, die sich in ihren Organisationen agil aufstellen. Also diese klassischen Organisationsformen, die sind ja so ein bisschen aus der Mode geraten und jetzt wollen sich viele eigentlich produktorientiert aufstellen, tun das auch. Und man hört dann solche Aussagen wie, ja, bei uns gibt's keine Projekte mehr. Wir machen keine Projekte mehr. Wir arbeiten nur noch an Produkten. Und das ist auch richtig. Das Projekt gibt's formal dann nicht mehr. Aber die Rollen sind noch alle da. Ne? Es muss jemand steuern. Es muss jemand sagen, welche Anforderungen bestehen. Es muss jemand priorisieren, welche Anforderungen gesetzt werden soll. Es muss einen Release-Manager geben, der dann bestimmte Entwicklungsschritte packaged, damit die auch sauber in Produktion übergeben werden können und. Und deswegen hatte mich die Aussage, wir haben eigentlich keine Projekte mehr, so ein bisschen überrascht, denn letztendlich arbeitet man zwar agil zusammen, aber nichtsdestotrotz nimmt man sich für einen bestimmten Zeitraum einen bestimmten Scope vor. Da sind schon mal zwei ganz wesentliche Elemente eines Projektes erfüllt. Und das zweite Finding war, dass die produktübergreifenden Themen sehr, sehr schwierig zu managen sind. Also gerade wenn Entwicklungen nicht nur ein Produkt, sondern mehrere Produkte betreffen, wie das dann koordiniert werden kann, über welche Rollen das zu erfolgen hat. Wir haben über Safe gesprochen, was ja über einen Release-Train dann im Grunde versucht, diese unterschiedlichen Aspekte in den Produkten dann auch tatsächlich zu berücksichtigen und koordinierbar zu machen. Aber damit kämpfen eigentlich dann doch recht viele Organisationen. Und das heißt, die haben das Gefühl, dass es super geschmeidig läuft, wenn es um ein Produkt geht und dass es dann schwierig wird, wenn es die Produktgrenzen verlässt. Und insbesondere fand ich es auch ganz spannend, das war so der dritte Punkt bei den agilen Themen, das Quality Management offensichtlich ein Thema.
Also da ist unsere Erfahrung aus vielen Projekten, dass es, auch wenn es formal keine Projekte mehr gibt oder keine Projekte mehr geben soll, auch diese Rolle Projektmanagement so in Frage steht, dass es dennoch jemand braucht, der vielleicht als Teilrolle oder bei größeren Initiativen auch als separate Rolle und Ressource diese Ende-zu-Ende-Sicht herstellt, auch in der Lage ist, mal die Zusammenhänge zu bringen, mal zu planen, mal zu gucken, wie vielleicht auch dann die Rollouts vielleicht nach Ländern und so weiter funktionieren, noch diesen Gesamtzusammenhang transportieren kann in Richtung Management, in Richtung Budgetgeber, die Dienstleister koordinieren. Da gibt es einfach sehr viele Themen, die in den klassischen Setups da einfach ein Stück weit liegen bleiben.
Ja, und das Thema Quality Management ist natürlich auch etwas, wo viele, glaube ich, ein bisschen Lehrgeld bezahlen, weil wenn ich kurze Release-Zyklen habe, also sehr, sehr oft Dinge auch gleich in Produktion bringe, dann habe ich natürlich einen riesen Aufwand im Thema Regressionstest und so weiter. Und da muss ich Umgebungen schaffen, die mir da einen hohen Automatisierungsgrad bieten. Sonst verliere ich all das, was ich an Geschwindigkeit gewinne, hinten nachher wieder. Und da bin ich doch nicht schneller, als ich eigentlich mal sein wollte. Und insofern fand ich das eigentlich ganz interessant, weil es mittlerweile eben auch welche, also Kunden gibt, die jetzt auch schon seit mehreren Jahren in dieser agilen Organisation arbeiten und da jetzt auch tatsächlich belastbare Ergebnisse vorliegen und man da ganz konkret an Beispielen mal diskutieren kann. Das war echt super spannend, fand ich.
Das stimmt. Ich meine, was natürlich ein Thema war, auch in vielen Gesprächen, waren die SAP-Transformationsprojekte, nochmal als Untergruppe von Transformation, wo viele gerade unterwegs sind und auch in unterschiedlichen Phasen gerade stehen.
Ja gut, ich meine, durch die SAP Roadmap muss sich ja jeder mit dem Thema irgendwann beschäftigen, jeder SAP-Kunde. Insofern knubbelt sich's jetzt auch so ein bisschen. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was wo tatsächlich viele mit strugglen, weil sie halt mittlerweile sehr, sehr mächtige SAP-Umgebungen aufgebaut haben. Und immer so eben so flott zu migrieren auf einen neuen Technologie-Stack ist halt nicht ganz so einfach. Und gerade sehr verbaute Systeme fallen da auch immer wieder auf. Und da kann man wirklich cross-industry drauf gucken, dass das etwas ist, was die Firmen schon sehr, sehr stark beschäftigt, weil es eben auch viele Kernprozesse ihrer Unternehmen betrifft.
Genau, das ist der Punkt, ne? Oft kommen dann eben diese, sagen wir mal, dieser Bedarf, Notwendigkeit, da eben auch den Technologiewechsel zu machen und die prozessualen Themen, die ich mir vielleicht seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr angeguckt habe, und das Thema häufig auch Daten, Stammdaten zusammen und führen natürlich zu einer Gemengelage, die oft sehr anspruchsvoll ist.
Genau. Also das glaube ich auch und da werden wir sicherlich noch das ein oder andere Jahr mit beschäftigt sein. Aber ich glaube schon, dass viele Kunden jetzt auch ja schon erfolgreich umgestellt haben. Also es gibt auch die ersten erfolgreichen Projekte, es gibt Lernkurven, es gibt Lessons learned aus den First Movern sozusagen und davon können jetzt die ein bisschen später gestartet sind, vielleicht auch profitieren. Dazu müssen sie sich aber die richtigen Berater an Bord nehmen, die auch tatsächlich über Lernkurven berichten können, die also solche Projekte schon gemacht haben.
Ja, genau. Um auch Best Practices auszutauschen, das ist ein Punkt. Und was mir ganz häufig begegnet ist in den Gesprächen, auch beim Bier abends an der Bar, ist das Thema, jawohl, ich habe eben Dienstleister mit ausgewählt nach einem aufwendigen Prozess, habe tolle Verträge gemacht und häufig ist es ein Thema damit auch um der Steuerung dieser, ne? Weil natürlich der Dienstleister nicht so tief in den Prozessen drin ist, die beim Kunden eben vorherrschen, die Kultur nicht kennt und natürlich da eine Steuerung extrem wichtig ist, aber häufig als Skill nicht vorhanden. Von daher, das ist, glaube ich, ein Thema, was uns viele Jahre noch begleitet. Und ja, ich habe mal ein bisschen geguckt auf die Schwerpunkte und Trends, die wir uns für 2025 rausgesucht hatten, die ich mit dem Kollegen auch im Rahmen von einem Podcast diskutiert hatte. Und da finden sich viele Überlappungen, ne? Oder das Thema Budgetrestriktionen, Portfolio-Management, mal Priorisierung von Anforderungen, das Thema Qualitäts- und Testmanagement, Thema KI, Schrägstrich-Automatisierung, alles Themen, die wir als Trendthemen identifiziert haben. Von daher, das deckt sich schon mit dem, was wir auch da in Bensberg gesehen haben.
Ja, das mit Sicherheit. Also ich glaube, das sind momentan die Trendthemen, wie du sie gerade aufgezählt hast. Und ein Punkt kam meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen dazu. Das war das Recruiting-Thema, das ja im Plenum auch nochmal diskutiert wurde. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Das war so ein bisschen Überbietungswettbewerb. Wer macht jetzt welche Aktionen, um Talent an Bord zu nehmen? Und was mir völlig gefehlt hat, ist, wie schaffen es Firmen eigentlich, ihre aktuelle Belegschaft an Bord zu halten? Gerade in dem Thema New Work steckt halt auch wirklich viel drin. Nicht nur am Recruiting-Markt, sondern auch für die aktuelle Belegschaft, die man schon hat. Und Retention war zum Beispiel überhaupt kein Thema. Ich total überraschend fand, denn alles, was ich natürlich in der Retention besser mache als der Wettbewerb, brauche ich nicht zu rekruten. Also habe ich erstmal einen eminenten Vorteil. Und es ging in der Diskussion eigentlich überhaupt nicht um Retention, das fand ich schon sehr, sehr überrascht. Nur darum, wie kriegen wir mehr Talent an Bord?
Das ist ein großer Hebel, ne? Also definitiv, ne?
Ja, dann Firmen und Kunden, glaube ich, auch nochmal umdenken und auch nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, ist das eigentlich genau das, was ich will, oder muss ich nicht eigentlich auch nochmal einen anderen Ansatz wählen? Denn das ist meiner Meinung nach ganz entscheidend.
Ist halt ein dauerhafter Prozess, ne? Ich muss mich gerade auch in der IT, da gibt es natürlich sehr viel, wenn man mal Kampf um die Talente, einfach um meine Leute auch kümmern. Ich muss mir überlegen, wie ich sie weiter enablen kann, wie ich sie halten kann, wie ich dafür sorge, dass eben die Skills auch auf dem aktuellen Stand bleiben, dass die Leute arbeitsfähig sind, zum einen. Zum anderen brauche ich aber auch einen Prozess, also Thema auch demografischer Wandel. Wie schaffe ich es, wenn ich eben heute schon weiß, dass ein bestimmter Teil auch in Ruhestand geht oder in Vorruhestand, das Wissen so zu übertragen auf weitere interne Kollegen, dass es mir erhalten bleibt. Und da auch wiederum vielleicht eine Kombination mit bestimmten Automatisierungs-KI-Ansätzen, denke ich, da ist viel Potenzial drin.
Also da gebe ich dir recht. Also da gibt es interessante Use Cases, wo man sagt, altes Wissen quasi versprachlichen und dann in KI-Modelle gießen, sodass das dann dauerhaft verfügbar ist. Gibt es wirklich ja gar nicht so komplizierte Sachen, die aber einen großen Effekt haben können. Das ist sicherlich ein Punkt. Dokumentenmanagement wird dann auch oft herangezogen und sagen, naja, wir müssen überhaupt erstmal aufschreiben, was wir wissen. Da muss man es so ablegen und organisieren, dass man es auch wiederfindet, wenn man es mal wieder braucht. Das ist ja auch eine Kunst. Und insofern ist Wissenssicherung auch ein wichtiger Punkt. Aber deswegen glaube ich eben auch, dass man eben Retention sehr, sehr stark fokussieren muss, weil es heute in der modernen Welt halt einfach so ist, dass sich der Arbeitsplatz nicht mehr großartig verändert. Ich kriege mein Gehalt nur von jemand anders. Sitze aber am gleichen Schreibtisch, ich sitze vor dem gleichen Bildschirm. Ich habe vielleicht ein anderes Laptop noch vor mir, weil das auch mit ausgetauscht wird bei einem Arbeitgeberwechsel. Aber ansonsten passiert nicht viel. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, müssen wir einfach noch sehen, dass da viele Dinge noch durchdacht werden müssen, wie man da besser sein kann.
Genau, ich glaube, die wichtigsten Punkte einmal rekapituliert und den Hörerinnen und Hörern so einen Überblick gegeben über die Themen, die da in Binsberg bei den Strategietagen Information Management diskutiert wurden. Noch irgendwelche Ergänzungen, Thomas, da haben wir die wichtigsten Punkte abgefrühstückt?
Auf jeden Fall kann man ein positives Resümee ziehen. Das ist eine sehr informative Veranstaltung, viele interessante Gespräche geführt, ein attraktives Rahmenprogramm, also eine schöne Location, also rundherum eigentlich etwas, was sich sehr lohnt.
Ja, Thomas, vielen Dank, dass wir uns nochmal drüber unterhalten haben. Schön, dass du dabei warst.
Danke dir, Christian. Bis zum nächsten Mal.
Gerne wieder, ja. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie dabei waren, eingeschaltet haben und uns zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie ein paar Insights mitnehmen konnten aus der Folge und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es Themen gibt, wenn es Fragen gibt, einfach eine kurze Mail an podcast@corivus.de. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Erfolg in den Projekten und bis bald. Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.